Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Welche Signale gibt es vom Deutschen Ärztetag in Münster zur geplanten Reform des Medizinstudiums? Wie können FH-Professuren so gestaltet werden, dass auch mehr Zeit für Forschung bleibt? Und woran arbeiten eigentlich gerade die Wissenschaftler und Lehrer an der Laborschule der Uni in Bielefeld? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Hallo damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Nicht nur Abiturienten mit Spitzennoten sollen künftig in Deutschland Medizin studieren können. Es soll auch mehr Praxis in die Arztausbildung. Das sind zwei wichtige Bausteine des Masterplans 2020, mit dem das Medizinstudium reformiert werden soll. Auch um dem Mangel zu begegnen, der besonders auf dem Land ja besteht. Aber dieser Masterplan wird teuer, weil Kapazitäten vergrößert werden sollen. Der Plan steckt deshalb in der politischen Warteschleife. In Münster geht heute ja der Deutsche Ärztetag zu Ende und für uns war das eine gute Gelegenheit, um mal nachzufragen, wo der Masterplan denn jetzt eigentlich steckt. Marco Poltronieri berichtet.
Für Lisa Schmitz ist der Deutsche Ärztetag in Münster ein Muss. Nirgendwo sonst bekommt sie besser mit, welche Themen die Ärzteschaft gerade bewegt, und Kontakte knüpfen kann sie auch. Außerdem will die engagierte Medizinstudentin die Interessen der aktuellen Studierenden bei den älteren Ärzten vertreten. In den Masterplan 2020 setzt sie große Hoffnungen.
Das ist sehr wichtig, weil wir einfach dadurch die Studierenden tatsächlich besser darauf vorbereiten können, was sie später im Berufsalltag erleben werden. Wir wollen die ja darauf vorbereiten, dass sie an ihrem ersten Arbeitstag die Grundkompetenzen haben, den zu bewältigen.
Mehr Praxisorientierung im Studium, ein Auswahlverfahren durch die Universitäten und eine Eignungsquote, über die man ins Medizinstudium rutschen kann. Das sind die Kernpunkte des Masterplans 2020. Doch der tritt auf der Stelle, und zwar gehörig, meint Lisa Schmitz.
Ganz große Teile des Masterplans 2020 werden sich wohl eher auf die Jahre 2021, 2022, vielleicht auch noch später verschieben. Alleine, weil es ja den Finanzhaushaltsvorbehalt gibt, der ja erstmal geklärt werden muss, wie diese ganze Umstrukturierung finanziert wird.
Nicht nur übers Geld wird gestritten, auch andere Punkte sind noch ungeklärt. Beispiel Auswahlverfahren der Studierenden durch Tests. Da gibt es noch eine Menge zu tun, gibt Heidrun Gitter zu. Sie ist im Vorstand der Bundesärztekammer zuständig für die Aus- und Weiterbildung.
Das Problem ist, es gibt kein einziges Testverfahren, wo man definiert herausfinden kann, wer am Ende tatsächlich ein guter Arzt und eine gute Ärztin wird. Umgekehrt sind es ja teure Studienplätze, die sind öffentlich und die müssen auch einen gleichmäßigen Zugang haben, finde ich, für jeden.
Heidrun Gitter hält den Masterplan für absolut notwendig und auch für machbar. Nur auf dem Ärztetag spielt er für Ärzte und Delegierte keine Rolle.
Medizinstudenten haben wir ja durch den Masterplan jetzt ein bisschen allerdings nur gehabt. Aber bis das greift, das dauert viele Jahre. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, ganz wichtig ist, dass auch die Zulassungskriterien geändert werden. Da muss viel getan werden. Ich bin auf dem Land, wir sehen den Ärztemangel wirklich tagtäglich.
Den Ärztemangel beheben durch mehr Studienplätze. Das war im Gegensatz zum Masterplan für viele auf dem Deutschen Ärztetag das eigentliche Thema. 2000 neue Studienplätze pro Jahr halten die Delegierten für realistisch. Lisa Schmitz sieht das kritisch. Sie glaubt nicht an einen absoluten Ärztemangel.
Das löst man einfach nicht, wenn man nur mehr Leute zum Studium zulässt. Da bedarf es ganz anderer Lösungsansätze. Und da ist zum Beispiel auch die Landarztquote einfach keine Lösung, um die Leute aufs Land zu bringen, weil erwiesenermaßen es auch keinen Klebeeffekt gibt und wir zumindest auch gar nicht wissen, wie diese Landarztquote sich dann tatsächlich äußern wird, auch so juristisch.
Für Lisa Schmitz sind andere Punkte wichtig. Im Masterplan kommen sie allerdings so gut wie gar nicht vor.
Generell sehen wir das Thema Interprofessionalität und Delegation und Substitution von Aufgaben und die Arbeit im Team mit verschiedenen Gesundheitsberufen als aufholungsbedürftig, um da wirklich auch in der Versorgung langfristig noch funktionsfähig zu bleiben. Das ist was, was auf dem Ärztetag ja auch besprochen wird, aber was von der Ärzteschaft noch deutlich kritischer gesehen wird, wo es viel Diskussionsbedarf gibt.
Dasselbe gilt für die Digitalisierung. Die spielte zwar eine Rolle beim Ärztetag, aber nicht bei der Ausbildungsfrage. Dabei sollte die Vermittlung digitaler Kompetenzen im Arztberuf eigentlich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit sein, bedauert Lisa Schmitz. Ihr Fazit des Ärztetages fällt daher bescheiden aus.
Wir hätten uns gewünscht, dass die Ärztinnen und Ärzte auf dem Deutschen Ärztetag offener sind gegenüber den Prozessen, die gerade im Gange sind, und dass dieses auch dann Einzug erhalten kann ins Medizinstudium. Auch wenn der Masterplan Medizinstudium 2020 kein Leitthema auf diesem Ärztetag war, erhoffen wir uns natürlich trotzdem, dass die Impulse, die hier gesetzt wurden, dann auch weitergetragen werden auf die weiteren Prozesse für den Masterplan.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Fachhochschulen in Deutschland feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Heute in 2 Wochen gibt es dazu auch einen großen Festakt in Lübeck, über den wir hier in Campus und Karriere übrigens auch live berichten werden. In ihrem Feierjahr haben die Fachhochschulen allerdings auch ein Problem. Hier wird viel gelehrt und es bleibt kaum Zeit für Forschung. Das macht die Personalsuche zunehmend schwierig, weiß man auch beim Deutschen Hochschullehrerbund.
Sicher ist es so, dass vor 50 Jahren die Fachhochschulen als nahezu reine Lehreinrichtungen gegründet worden sind.
Aber dieses Profil hat sich Nikolai Müller-Bromley zufolge komplett gewandelt. Er ist der Präsident des Hochschullehrerbunds, einer Interessenvertretung für Professoren an Fachhochschulen, auch Hochschulen für angewandte Wissenschaft genannt. Dort sei in den letzten Jahren die Forschung immer wichtiger geworden, beobachtet Müller-Bromley. Das führe auch zu Problemen.
Für die Forschung lassen 18 Stunden Lehre keinen Raum.
18 Stunden Lehrumfang pro Woche sind in den meisten Bundesländern üblich. Zum Vergleich, an Universitäten lehren Professoren bundesweit nur zwischen 8 und 9 Stunden pro Woche. Ihnen bleibt mehr Zeit zum Forschen. Professor Müller-Bromley befürchtet, dass Fachhochschulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs unattraktiv sein könnten, wegen der Lehrbelastung. Denn jüngere Kollegen wollen auch forschen, ist Müller-Bromley überzeugt. Der Hochschullehrerbund hat deshalb eine mögliche Lösung erarbeitet. Ein FH-Professor, etwa in Bayern, lehrt in Zukunft statt 18 nur noch 12 Wochenstunden im Semester und bekommt zusätzlich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Dadurch soll mehr Zeit bleiben, um Seminare vorzubereiten und um zu forschen. Gegen den Vorschlag gibt es Kritik im Hochschullehrerbund, zum Beispiel von Karin Lehmeier, Professorin für Religionspädagogik und Diakonie an der Hochschule Hannover. Zwar findet sie einen geringeren Lehrumfang richtig.
Wenn ich aber überlege, wie ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen das Thema diskutiere, dann sehe ich, dass viele sagen werden, wir wollen nicht alle eine Mitarbeiterstelle bespielen müssen.
Also verpflichtend einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter einstellen. Stattdessen schlägt Lehmeier vor, eine solche neue Stelle sollte breiter gefasst sein, etwa auch für Verwaltungsaufgaben. Schon das könne Professuren entlasten. Außerdem:
Manchmal braucht man tatsächlich viel Personal, um zu forschen. Manchmal braucht man aber auch gar nicht so viel Personal für alles, was man beforschen will.
Das hänge unter anderem vom Fachbereich ab. Auch Anne König von der Beuth-Hochschule für Technik Berlin und Vorsitzende des Berliner Hochschullehrerbunds findet den Vorschlag in Teilen problematisch. Ihr zufolge fehlt der Nachwuchs, um die Semesterwochenstunden zu verringern und mit neuen Professoren auffangen zu können.
Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise einen Kollegen, der macht 32 SWS. Es gibt einfach keine Alternative, weil das ist ein Fachgebiet, was ich über Lehrbeauftragte nicht abdecken kann. Und die Professur können wir nicht besetzen, weil wir den entsprechenden Nachwuchs am Arbeitsmarkt im Ingenieurbereich nicht finden.
Und für zusätzliche Mitarbeiterstellen gibt es laut König ein Platzproblem. Schon jetzt seien ihre Übungsräume an der Hochschule überfüllt. Der Kritik widerspricht Nikolai Müller-Bromley während einer Diskussionsveranstaltung des Hochschullehrerbunds in Berlin.
Die Räume fehlen, genau. Nee, das habe ich so verstanden. Aber das ist natürlich, müssen wir auch bedenken, in der Wahrnehmung vieler Kolleginnen und Kollegen schon ein bisschen ein Luxusproblem.
Er glaubt, die meisten wünschen sich vorrangig mehr Mitarbeiter und ruft zur Solidarität im Hochschullehrerbund auf. Das Ziel ist klar, weniger Lehrstunden. Das Wie ist aber umstritten. Womöglich bedarf es erst einer gemeinsamen Linie im Detail, bevor die Professoren an Fachhochschulen ihre Forderungen an die Bundesländer richten.
Christoph Schäfer war das über Vorschläge, wie Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen mehr Zeit für die Forschung bekommen könnten. Doppelt so alt wie die Fachhochschulen, also 100 Jahre, sind übrigens die Volkshochschulen in Deutschland. Und um dieses Jubiläum geht es morgen hier bei uns in der Samstagsausgabe. Volkshochschulen, was halten Sie davon? Ist dann unsere Frage, sind sie Erfolgs- oder Auslaufmodelle? Hier kommen schon mal zwei Antworten.
Volkshochschule ist für mich ein sehr spannendes Bildungskonzept, das alle Volksschichten anspricht. Und ich war auch ein paar Mal bei Kursen. Zum Teil waren es Kochkurse, zum Teil irgendwelche Moderations- oder Kommunikationskurse. Meistens sind die Altersniveaus allerdings ein bisschen sehr hoch. Oder der Altersdurchschnitt ist relativ hoch.
Man sieht es nicht richtig als Bildungseinrichtung, aber ich habe da letztens zum Beispiel erst einen Kurs über BWL belegt. Also ich finde das gut.
Mehr Meinung und Erfahrung zu Volkshochschulen und ihren Angeboten können Sie von zu Hause aus gerne beisteuern. Rufen Sie uns an über unser kostenfreies Hörertelefon über 00800 4464 4464. Das ist die Nummer. Da läuft auch schon heute ein Anrufbeantworter. Oder schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. 100 Jahre Volkshochschulen in Deutschland. Morgen unser Thema hier in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr.
Campus und Karriere. Labor.
Woran arbeiten die renommierten Forschungseinrichtungen in Deutschland zum Thema Lernforschung und was kommt davon eigentlich in den Schulen an? Daniela Remus ist dieser Frage in einer kleinen Reihe nachgegangen, die wir hier in den letzten Tagen und Wochen ausgestrahlt haben. Und unsere kleine Reise endet heute in Bielefeld. Hier gibt es auf dem Campus der Uni die renommierte Laborschule.
Und wir haben da halt eine Teamstruktur und ein Beratungsteam und hier fühlt man sich wirklich nicht alleine gelassen als Lehrer oder Lehrerin. Wenn man Kinder mit Problemen hat, dann weiß man auch immer, wo man hingeht und wie man Unterstützung kriegt. Ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
Rainer De Vanzie, Schulleiter.
Die Laborschule in Bielefeld.
Vor 45 Jahren vom Reformpädagogen Hartmut von Hentig gegründet. Damals mit dem programmatischen Titel Schule für alle. Bis heute ist diese Einrichtung die offizielle Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen.
700 Schülerinnen und Schüler besuchen die Laborschule auf dem Campus der Bielefelder Universität. Rund 60 Lehrkräfte unterrichten hier von der Vorschule bis zur 10. Klasse. Einzigartig ist diese Schule bis heute, weil sie ganz im Geist der Reformpädagogik gehalten ist. Keine geschlossenen Klassenzimmer, Jahrgangsdurchmischungen und schon die Jüngsten sind Teil des Schülerparlaments. Lehrer forschen zur Schulentwicklung und werden dabei ständig von Wissenschaftlern der Uni begleitet, beraten und evaluiert.
Aktuell arbeiten die Lehrkräfte der Laborschule im Rahmen des sogenannten Lehrer-Forscher-Modells am Thema Inklusion. Dieses besondere Modell sieht vor, nicht nur zu unterrichten, sondern auch selbst wissenschaftlich zu arbeiten. Sabine Geist von der Schulleitung erklärt das Ziel des Projekts.
Also einige Kollegen von uns haben damals gesagt, wir haben subjektiv das Gefühl, dass das bei uns in der Schule mit der Inklusion ganz gut läuft. Und es war wirkliches Interesse daran, zu überprüfen, ob dieses subjektive Gefühl nicht nur ein subjektives Gefühl ist, sondern ob das durch irgendetwas zu belegen ist, dass es auch der Realität entspricht.
Wie klappt das mit der Inklusion an der Schule? Das ist die zentrale Frage, der die Bielefelder damit nachgehen wollen. Mit Fragebögen und ausführlichen Interviews. Denn das Konzept der Schule sieht beispielsweise vor, dass Kinder mit Förderbedarf und Hochbegabte in einer Lerngruppe zusammen sind. Ist das nicht schon der Inbegriff von Inklusion?
Wir wollten eben rausfinden, wie wirkt sich denn das, was hier an Strukturen etabliert ist und wie hier eben auf der Ebene der Praktiken gearbeitet wird, auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler aus. Das heißt, unser Blick in diesem Projekt ist darauf gerichtet, wie ausgeprägt ist das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, und zwar insbesondere derjenigen, für die eben ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, aber auch alle anderen.
Bis jetzt steht fest, die Zufriedenheit mit den inklusiven Unterrichts- und Lernstrukturen ist ziemlich groß. Aber das aktuelle Projekt fördert auch Überraschendes zutage. Die langen Plenarsitzungen zum Beispiel, ein pädagogisches Herzstück der Schule, schneiden bei der Befragung schlecht ab. Denn Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf können oft nicht lange stillsitzen, sich nicht so lange konzentrieren. Sie fühlen sich dadurch benachteiligt. Diese Erkenntnis zeige, dass Inklusion mehr sei als individualisierter Unterricht oder ausreichend viele Förderangebote, sagt Birgit Holler-Nowitzki.
Es ist nicht die Inklusion das Problem, sondern es sind Probleme auf vielen Ebenen da. Und durch diese Kinder, die herausfordernd sind, kommen sie nach oben. Sie sind nicht mehr ignorierbar.
Damit Inklusion auch wirklich im Alltag gelingt, müsse eben ganz vieles, was selbstverständlich erscheint, auf den Prüfstand gestellt werden. Und das immer wieder. Davon sind die Lehrerinnen und Lehrer der Laborschule überzeugt. Deshalb arbeiten sie jetzt daran, die Ergebnisse ihrer Inklusionsforschung 1:1 in die Praxis umzusetzen. Das ist typisch für die Laborschule, sagt Annette Textor, Professorin für Schulforschung an der Universität Bielefeld.
Also es gibt Elemente der Laborschule, die auf den ersten Blick so wirken, als wären sie schwer adaptierbar, die man aber mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, auch übernehmen kann.
Denn wie das Inklusionsprojekt zeige, müsse es darum gehen, vorhandene Ressourcen effektiver zu verteilen und immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob das, was beabsichtigt worden ist, in der Praxis auch tatsächlich das bewirkt, was es soll. Vor allem die Teamarbeit der Lehrkräfte und die Bündelung in multiprofessionellen Teams sei dafür enorm wichtig. Nicht nur für gelingenden Unterricht, sondern auch für Lernerfolge und das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler.
Was man sich von der Laborschule so etwas abgucken könnte, wäre, dass man wirklich ein bisschen mehr datengestützt auch guckt, wie kann man Schulentwicklungsprozesse flankieren. Mir ist natürlich bewusst, dass Lehrerinnen und Lehrer oft in Deutschland eine ausgesprochen hohe, auch im internationalen Vergleich, hohe Unterrichtsverpflichtung haben und insofern relativ wenig Ressourcen, auch noch solche Schulentwicklungsprozesse zu stemmen. Ich bin aber überzeugt, es würde Schule doch auch besser machen, wenn man stärker die Kollegien in Schulentwicklungsprozesse einbeziehen würde.
Die kontinuierliche wissenschaftliche Evaluation der Laborschule und ihrer Forschungsprojekte zeigt, dass sich der Lernerfolg mit dem an Regelschulen messen lassen kann. Kinder mit Inklusionsbedarf allerdings profitieren davon besonders. Ein Vorbild für alle Schulen findet Schulleiter Rainer Devanzie. Denn alle Schulen könnten sich so organisieren, dass die Lehrerinnen und Lehrer mehr im Team arbeiten. Und damit könnten viele Probleme, die im Schulalltag entstehen, schon viel nachhaltiger gelöst werden.
Denn das Interessante ist, dass von der Ausstattung her, was die sonderpädagogische Ressource angeht, haben wir genauso viel wie alle anderen Schulen auch. Wir haben nicht mehr und wir haben nicht weniger.
Lehrermangel. Das ist ein Dauerproblem in Deutschland, aber auch unsere Nachbarn in den Niederlanden haben damit ordentlich zu kämpfen.
Campus und Karriere. International.
Deutsch hat nämlich seit vielen Jahren in den Niederlanden ein Imageproblem und immer weniger studieren deshalb auch auf Lehramt. Nun fehlen eben Lehrkräfte und einige Städte versuchen deshalb mit bestimmten Prämien Bewerber zu locken. Rotterdam zum Beispiel.
Als we dan kijken naar Rotterdam, dan zien we bijvoorbeeld dat er behoorlijk wat lessen door net.
Hier erzählt Hugo de Jonge vom Schulamt in Rotterdam, stünden viele Lehrer vor der Klasse, die dafür nicht ausgebildet seien. Auch fehlten viele Fachlehrer, darunter auch in Deutsch. Eigentlich aber könne man sich keine Lücken im Unterricht erlauben und keine unbesetzten Lehrer stellen.
Ja, volop inzet op een wervingscampagne om de beste leraren naar Rotterdam te halen.
Deshalb setzt die Stadt jetzt auf Willkommensprämien, um Lehrkräfte anzulocken. Utrecht und Den Haag im Westen des Landes machen es ebenso. In Rotterdam gibt es 5.000 Euro, ein Gratisticket für den Nahverkehr und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten für jeden neuen Deutschlehrer. Das, sagt die Stadt, sei immer noch billiger als extra Stellenanzeigen zu schalten, die 15.000 Euro kosteten, oder einen Headhunter zu engagieren, der 7% von einem Jahresgehalt verlange. Andere Städte in den Niederlanden spendieren ein Auto oder vergleichbare Prämien, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Alljährlich starten die deutsch-niederländischen Handelskammern und das Bildungsministerium Kampagnen, um mehr Deutschlehrer zu gewinnen. Bisher allerdings habe man das Problem so nicht lösen können, sagt die Stadt Rotterdam. An einigen Schulen im Land hat man aber auch einfach resigniert und bietet gar kein Deutsch mehr an, denn Pflichtfach ist die Sprache schon lange nicht mehr. Deutsch hat in den Niederlanden eindeutig ein Imageproblem.
Ich finde nicht so leuk. Ich finde es moeilijk.
Deutsch sei nicht so schön, erklären diese Schüler, und zudem einfach mühselig. Schon seit Ende der 80er Jahre geht die Spirale für das Fach Deutsch in den Niederlanden nach unten. Weniger Deutschunterricht führt zu weniger Deutschstudierenden und das wieder zu weniger Deutschlehrern. Sicher komme die Sprache mit einer sperrigen Grammatik daher, meint Andrea Land. Sie unterstützt als Muttersprachlerin den Deutschunterricht an einer Schule in Amersfoort.
Und dann gibt es natürlich die Fälle im Deutschen. Also das ist dann doch hartes Lernen auch. Und dann haben wir ja auch die drei Artikel, der, die, das. Im Niederländischen hat man maximal dann zwei mit de und het. Und dann haben wir noch die Großschreibung. Ne? Im Niederländischen schreibt man fast alles klein, natürlich unregelmäßige Verben und das Konjugieren.
Mit deutschen Muttersprachlern versuchen die Niederlande schon länger, das Problem zu lösen, doch ohne durchschlagenden Erfolg. Wenige Deutsche wollen Niederländisch lernen und auch die Bezahlung ist schlechter. Die Deutschen bleiben meist nur, wenn sie sich verlieben und eine Familie in den Niederlanden gründen, so wie Andrea Land. Sie findet, für ihre Schüler gäbe es genug Gründe, sich mit Deutschland zu befassen.
Es ist ein großer Handelspartner. Es gibt viele Studienmöglichkeiten in Deutschland. Finanziell gesehen ist es vielleicht sogar auch günstiger, dort zu studieren. Das ist das Ferienland Nummer eins. Es wechselt sich immer ein bisschen ab mit Frankreich. Also man hat einfach wahnsinnig viel Kontakte auch mit Deutschland. Und das liegt einfach nahe, dann auch diese Sprache zu lernen.
Andrea Land und ihre Kolleginnen geben sich an ihrer Schule große Mühe, einen attraktiven und abwechslungsreichen Unterricht zu bieten. Im vergangenen Jahr schrieb sie mit ihren Schülern an einem deutschen Rap über das Thema Geschichte. Im Unterricht gibt es Quizze und Ausflüge über die Grenze. Mit ihrem Konzept lockt die Schule bisher auch so viele Deutschlehrer an, dass alle Stellen besetzt und durchgehend Deutschunterricht angeboten werden konnte. Und auch die Schüler erwärmen sich langsam für die sperrige Sprache.
Ich finde es sehr leuk, aber auch soms auch moeilijk. Grammatika ist nicht echt leuk oder so.
Schön sei Deutsch, aber die Grammatik manchmal nicht so, sagen diese Schülerinnen. Das Lesen mache schon Spaß. Vor allem auch Lesen mit einem Muttersprachler. Und manchmal gäbe es auch schöne Aufgaben, wie eben auf Deutsch zu rappen.
Lesen mit Native Speakers auch leuk. Soms heb je auch leuke Opdrachten, zoals de Rap.
Andrea Lug berichtete, wie man in den Niederlanden Deutschlehrer mit Prämien locken möchte. Ist was? Heißt hier gleich nach den Nachrichten wieder. Aufreger der Woche sind gleich ein Thema in Corso, Kunst und Pop. Das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.